Ja, liebe Gäste, erstmal ein ganz herzlicher Dank an Herrn Beck am Saxophon. Nochmals Dankeschön. Herr Beck ist nämlich kurzfristig eingesprungen, weil Frau Herzog leider erkrankt ist und wir werden Herrn Beck später nochmal hören. Jetzt auch schon ein herzliches Dankeschön an Lukas Gehrin und Emil Kuyumduyan, die wir nach dem Festvortrag von Herrn Bundestagspräsident Professor Lammert hören werden. Sie alle sind Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Also Sie sehen, wir haben hier echt viel zu bieten in unserem wunderschönen Land. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Landtag. Es war mir ein Anliegen, dass wir dieses Festakt möglichst weit öffnen. Wir haben daher breit eingeladen. Wir feiern heute die Sanierung des Landtags und weihen das Bürger- und Medienzentrum ein. Diese Feierlichkeit kann nicht nur der Politik allein gehören. Neben der parlamentarischen Arbeit ist hier auch der Ort, bei den Bürgerinnen und Bürgern für Demokratie und Werte zu werben. Der Ort, um sie einzuladen, daran mitzuwirken. Ich freue mich, dass auch junge Menschen gekommen sind. Ganz besonders willkommen hier an die jungen Menschen. Sehr herzlich begrüße ich natürlich vor allem Herrn Bundestagspräsidenten Professor Lammert. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden sich sicher vorstellen können, dass es ganz schwierig ist, Herrn Bundestagspräsidenten Professor Lammert für einen Termin zu bekommen. Daher ging zunächst einmal eine Absage an die Landtagsverwaltung und dann dachte ich, nee, so einfach kann man Baden-Württemberg nicht absagen, auch ein Bundestagspräsident. Und dann dachte ich, nee, ich hätte gern ein Telefongespräch mit Herrn Professor Lammert. Dann hatten wir am Nachmittag des 27. Januar telefoniert und nach einem längeren Gespräch, er hatte natürlich terminliche Schwierigkeiten, nach einem längeren Gespräch sagte er zu mir, also Frau Arras, das ist eine Mischung aus Huldigung, Wertschätzung und Erpressung. Und ich sagte, ja, nehmen Sie, wie Sie es wollen. Es ist uns wichtig, es ist mir wichtig, dass gerade Sie hierher kommen zum Festakt und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie es ermöglicht haben. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Ministerpräsident Kretschmann sowie seinen Stellvertreter Herrn Innenminister Strobel. Da sitzt er genau im Nacken oder im Rücken von Herrn Lammert, aber zwar vorhin, natürlich im Rücken, Sie können sich hier ganz. Ich begrüße sehr herzlich weitere zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und natürlich begrüße ich sehr herzlich meinen Kollegen, Herrn Vizepräsident Klenk. Ich freue mich sehr, dass viele Abgeordnete des Landtags da sind. Ohne die notwendigen Haushaltsbeschlüsse, die der Landtag getroffen hat, säßen wir heute nicht hier. Dafür vielen Dank. Stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag begrüße ich sehr herzlich die Fraktionsvorsitzenden. Herr Schwarz für die Grünen, Herr Professor Reinhardt für die CDU-Fraktion, Herr Professor Meuthen für die AfD-Fraktion. Ich war gerade irritiert, weil sonst anders gesessen wird. Herr Stoch für die SPD-Fraktion und Herr Dr. Rühlke für die FDP-DVP-Fraktion. Schön, dass auch Sie an einem Freitagnachmittag hier sind. Ich freue mich auch, dass Abgeordnete des Bundestages hier sind. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen in unserem Landtag. Ich begrüße den Parteivorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Hildebrand. Ebenso begrüße ich sehr herzlich den Vizepräsidenten des Verfassungsgerichts, Herrn Mattes. Ich begrüße die Vertreter und Vertreterinnen des konsularischen Korps, der Verbände, Institutionen und Behörden. Meine Damen und Herren, wir Parlamentarier tagen bereits über ein Jahr im sanierten Landtag. Ich freue mich auch nach einem Jahr jeden Tag hier zu arbeiten. Auch den meisten Kolleginnen und Kollegen geht es sicher so. Wer aber als Vertreter der Zivilgesellschaft nicht ständig im Landtag zugange ist, wird sich auf dem Weg zum Festtag womöglich gefragt haben, was wurde da eigentlich gemacht? Von außen hat sich das Gebäude schließlich nicht verändert. Wer den Zustand des Landtags vor der Sanierung im Kopf hat, wird das Gebäude im Inneren jedoch kaum wiedererkennen. Das Herz unserer Demokratie schlägt jetzt in einem transparenten, lichtdurchfluteten Raum. Das hat eine schöne Symbolik. Ob sie zum Tragen kommt, liegt an uns Parlamentariern. Wir müssen die Herzkammer in diesem Sinne gestalten. Das ist aber auch eine Frage der Haltung. Als Landtagspräsidentin wünsche ich mir ein Parlament, dessen Abgeordnete sich mit Respekt und Wertschätzung gegenübertreten. Begegnen wir uns mit der Grundannahme, dass die anderen auch Recht haben könnten. Nur auf dieser Basis können wir unsere Ideen und unsere Argumente weiterentwickeln und verbessern. Das ist kein Plädoyer für Kuscheldebatten. Im Gegenteil. Ich wünsche mir eine Debattenkultur, die hart in der Sache, fair im Umgang und lebendig im Stil ist. Viele Bürgerinnen und Bürger sagen mir, dass sie von der Politik mehr erwarten als nur die Darstellung unterschiedlicher Positionen. Debatten sind kein Selbstzweck, keine Show. Debatten sind der Humus unserer demokratischen Gesellschaft. Diesen Anspruch lösen wir nur ein, wenn wir sie als Mittel zur Problemlösung einsetzen. Debatten im Plenum sind die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die Debatte mit und in der Gesellschaft. Das neue Bürger- und Medienzentrum gibt uns die Chance, diesen Dialog noch intensiver zu führen. Ich hoffe, dass die Menschen den Landtag und sein Bürger- und Medienzentrum als Ort der Begegnung sehen. Begegnungen sind die Voraussetzung für eine Demokratie der Teilhabe. Begegnungen zu schaffen, darin sehe ich die Herausforderung der parlamentarischen Demokratie. Die Architektur unseres Parlaments, unseres Landesparlaments, bietet eine gute Voraussetzung, dass wir diesen Anspruch auf Teilhabe einlösen. An diesem Gebäudeensemble hat Ministerpräsident Kretschmann bereits früh seine Spuren hinterlassen. Anfang der 80er Jahre haben die Grünen einen Baum vor dem Landtag gepflanzt. Du, lieber Winfried, warst damals bereits Abgeordneter. Der Baum ist gut gediehen und hat kräftige Wurzeln geschlagen. Nun freuen wir uns auf das Grußwort unseres Ministerpräsidenten, Herrn Kretschmann. Dankeschön.
Ja, sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Aras, liebe Muchterem, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Professor Lammert, werte Vorsitzende der Landtagsfraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett und dem Landtag, meine Damen und Herren, ich kenne natürlich dieses Haus, seit ich vor fast 40 Jahren das erste Mal in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt wurde. Und ich erinnere mich noch gut an die damalige konstituierende Sitzung, in der über die Geschäftsordnung gestritten wurde. Ich habe mich damals vielleicht etwas überschwänglich gegen jegliche Beschränkung von Redezeiten ausgesprochen. Weil ich meinte, dass das Reden das vornehmste Recht des Parlamentariers ist. Natürlich blieb die Redezeit dann Gott sei Dank trotzdem beschränkt. Aber das Ergebnis sind dann natürlich immer häufige Hinweise des Präsidenten, doch bitte zum Schluss zu kommen. Das dürfte Ihnen ja auch bekannt sein, Herr Bundestagspräsident. Aber jetzt als Ministerpräsident habe ich natürlich mehr Spielraum. Es ist ja auch ein Unikum, nicht, dass die Mitglieder der Regierung verfassungsmäßig jederzeit reden können und nicht daran gebunden sind. Im Bundestag gibt es ja da auch manche, aus meiner Sicht, Herr Bundestagspräsident, manche Skurrilitäten, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt als Bundesratsmitglied im Bundestag rede, wird es meiner Fraktion zugerechnet, selbst dann, wenn ich eine ganz andere Meinung wie Sie vertrete. Was bei mir ab und zu, wenn auch sehr selten, vorkommt. Also, aber ich denke, der Austausch ist mir so wichtig heute wie damals. Ich schätze das Parlament immer, weil wir müssen einfach immer sehen, es ist mehr denn je in diesen Zeiten eigentlich das Symbol zivilisierten Streites. Ja, Orte, an denen sich die Vertreter freier und gleicher Bürger, Bürgerinnen um den besten Weg streiten, unblutig, das Wort ist die schärfste Waffe, sozusagen wie in der ersten quasi heiligen Stätte der Demokratie, in der Agora in Athen, Stätte der Freiheit des Wortes. Und in dieser Tradition streiten wir heute um den besten Weg, ob das nun im großen Bundestagssitzungstal im Reichstagsgebäude oder im Bundesrat, in den Kreistagen, in den Gemeinderäten oder hier im Landtag von Baden-Württemberg. Und wir sollten immer deutlich machen, dass wir nicht für uns selbst streiten, sondern für die Bürgerinnen und Bürger. Die Debatten, die Reden der Abgeordneten, die Abstimmung im Plenum, das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Parlament mitbekommen. Auch wenn jeder weiß, dass ein Großteil der Arbeit, auch der Debatten, großteils andernorts stattfindet. Doch die Konkurrenz gegenüber dem Parlament ist natürlich immer größer geworden, findet heute auch im Internet, in Talkshows statt. Deshalb sollten wir uns überlegen, wie wir unsere Debatten hier für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver machen können. Schließlich ist immer noch das Parlament der letzte Raum der Auseinandersetzung. Daneben gibt es natürlich immer die Frage, braucht es nicht auch noch bessere Formate und Möglichkeiten, die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, sie zu beteiligen? Heribert Prandtl hat vor etwa einem Jahr einen, wie ich finde, bemerkenswerten Satz geschrieben: Wenn die Menschen in einer Demokratie das Gefühl haben, etwas zu sagen zu haben, wird sie ihnen heimatlich. Also ich denke, ob ich mich beheimatet fühle, hängt eben auch von den Mitwirkungs- und Mitsprachemöglichkeiten ab. Deshalb müssen wir die Bürgerinnen und Bürger in unsere Entscheidung mit einzubeziehen. Das tun wir auch durch die Politik des Gehörtwerdens. Gleichzeitig schätzen und achten wir eben auch die repräsentative Demokratie. Sie bleibt das Herz und der Kern unserer parlamentarischen Demokratie mit stark legitimierten Abgeordneten, die einen guten Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern pflegen, damit sie sich auch vertreten fühlen und sich erkennen, dass sich die Politikerinnen und Politiker für ihre Anliegen einsetzen, gemeinsam um den besten Weg ringen, hart in der Sache, aber respektvoll. Deswegen ist, glaube ich, auch der Umgangston im Plenum wichtig. Nicht wie führt man einen zivilisierten Streit. Also, meine Damen und Herren, wenn das sanierte Landtagsgebäude und das neue Bürger- und Medienzentrum den Landtag von Baden-Württemberg als demokratischer Entscheidungsfindung als ob demokratische Entscheidungsfindung das noch etwas näher bringt durch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, so kann uns das nur nützen. Das wünsche ich allen und beglückwünsche jedenfalls den Landtag im Namen der Landesregierung zu der guten, gelungenen Sanierung. Alles Gute, viel Erfolg, gute Ansprachen und eine gute Resonanz bei der Bevölkerung. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrter, lieber Herr Ministerpräsident Kretschmann, vielen Dank für Ihre Gedanken. Vor allem nehme ich jetzt auch als grünes Fraktionsmitglied etwas Neues mit, was mir bisher nicht bekannt war. Denn Sie müssen wissen, wir haben in der Fraktion auch Redezeitbeschränkungen, weil wenn man so viele sind, kann ja nicht jeder so viel reden. Wir haben sogar Redezeitbeschränkungen teilweise von 2 bzw. 3 Minuten. Vielleicht war es ganz gut, dass wir bisher nicht wussten, was du früher mal vor fast 40 Jahren beantragt hattest. Aber das nehmen wir jetzt mal mit. Vielen Dank nochmals für die Gedanken. Sie erinnern uns Parlamentarier an unsere grundsätzliche Verantwortung. Du hast nochmal ausgeführt, wie wichtig der zivilisierte Streit hier ist und wie wichtig auch der Ton, der Umgang miteinander. Das ist mir als Parlamentspräsidentin tatsächlich auch das Entscheidende. Kontrovers, ja, gerne hart in der Sache, aber fair und würdevoll miteinander. Vielen Dank dafür nochmals. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in einer Zeit, in der die grundsätzlichen Fragen wieder auf die Tagesordnung kommen. Was sind eigentlich unsere Grundwerte? Wie leben wir sie? Wie verteidigen wir sie gegen Angriffe? Daraus folgt die Frage, in welcher Form wir uns unsere gemeinsamen Werte immer wieder neu versichern. Auch dafür brauchen wir in erster Linie Begegnungen, um diese Fragen in der Gesellschaft und auf allen politischen Ebenen breit zu diskutieren. Dafür sind wir auf Bürgerinnen und Bürger angewiesen, die mit Lust für Demokratie streiten, die Denkanstöße geben. Das ist beileibe kein Selbstläufer. Sie, lieber Professor Lammert, haben das in einem Interview mit der Zeit auf den Punkt gebracht. Sie sagten: Wir haben in der Politik wie in den Medien die Vorstellung, eigentlich müsse sich jeder für Politik interessieren. Das ist nicht wirklichkeitsnah. Zitat Ende. Ich stimme Ihnen zu, Professor Lammert. Interesse kann man nicht verordnen. Wir wollen es wecken. Dieses Ziel verfolgen wir mit dem Bürger- und Medienzentrum. Mit den Angeboten und Veranstaltungen, die es ermöglicht, sowie mit den spielerischen Elementen politischer Bildung in der Besucherausstellung. Auch die Debatten, die wir hier im Landtag führen, müssen wir prüfen. Sind unsere Themen lebensnah? Sprechen wir eine lebensnahe Sprache? Wie gehen wir miteinander um? Das sind Fragen, die wir uns als Politik stellen müssen. Sie, lieber Professor Lammert, haben im Interview mit der Zeit zusätzlich eine Frage aus Bürgersicht formuliert. Ich zitiere: Man wird in jedem Falle durch Politik mehr als durch irgendetwas sonst in den Rahmenbedingungen der eigenen Zukunft beeinflusst. Die Frage ist, überlässt man es anderen, das für sich zu bestimmen, oder nimmt man daran teil? Zitat Ende. Wir sind gespannt auf die Antworten, die Sie in Ihrem Festvortrag geben. Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Professor Lammert, es ist, wie gesagt, mir wirklich eine Freude und Ehre, Sie hier in Baden-Württemberg zu haben, und wir freuen uns und sind gespannt auf Ihren Vortrag. Dankeschön.
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen des Baden-Württembergischen Landtages, sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, ganz besonders liebe Bundestagsflüchtlinge, verehrte Gäste. Ich bedanke mich für die freundliche Einladung, für die besonders liebenswürdige Begrüßung, Frau Landtagspräsidentin. Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich ausgerechnet der Einladung zu dieser Veranstaltung nur zögerlich gefolgt bin, will ich jedenfalls gleich zu Beginn den Verdacht ausräumen, das könnte etwas mit einer Distanz oder Vorsicht gegenüber Baden-Württemberg zu tun haben. Ich könnte, wenn es denn sein müsste, mühelos den Nachweis führen, dass ich mich außerhalb meines Dienstsitzes in Berlin in keinem Teil der Republik regelmäßiger und häufiger bewege als in Baden-Württemberg. Und es gab tatsächlich damals Gründe, an die ich mich jetzt nicht im Einzelnen mehr erinnere, wohl aber an das temperamentvolle Gespräch, das wir dann anschließend miteinander am Telefon geführt haben. Aus dem ist mir allerdings die Huldigung stärker in Erinnerung geblieben als die Erpressung. Und insofern ist es schön, dass das heute so wie vereinbart zustande gekommen ist. Meine Damen und Herren, es gibt viele Herausforderungen an die parlamentarische Demokratie. Wahrscheinlich auch mehr, als man in einem wiederum mit Zeitvorgaben versehenen Vortrag vernünftigerweise gleichzeitig behandeln und beantworten kann. Die vielleicht anspruchsvollste Herausforderung ist eine möglichst schlichte, bündige und überzeugende Antwort auf die scheinbar einfache Frage: Wer vertritt das Volk? Die Frage ist sehr übersichtlich und die Antwort kompliziert. Im Übrigen ist die Frage nicht so neu, wie sie uns manchmal vorkommt. Bei sehr gründlicher Betrachtung ist die Frage fast so alt wie die Menschheit. Denn spätestens in dem Augenblick, wo den ersten Menschen klar geworden ist, dass es Dinge gibt, die nicht jeder für sich ganz alleine entscheiden und regeln kann, taucht das Problem auf, wie geht man mit allen übrigen Fragen um? Wer regelt die? Wie werden die entschieden? Und gibt es eine Möglichkeit, all das, was nicht jeweils je einzeln abschließend geregelt werden kann, sondern gemeinsam geregelt werden muss, wiederum ausnahmslos alle gemeinsam regeln und entscheiden zu lassen? Wenn man mal berücksichtigt, dass die Kernfrage, mit der wir uns hier heute Nachmittag gemeinsam beschäftigen wollen, einige Jahrtausende alt ist, dann ist es umso beachtlicher festzustellen, dass die demokratische Verfassung moderner Gesellschaften, die wir inzwischen auch in Deutschland für beinahe selbstverständlich halten, erst gewissermaßen vor wenigen Minuten auf einer solchen virtuellen 24-Stunden-Uhr der Menschheit getroffen worden ist. Die Demokratie im Allgemeinen und die parlamentarische Demokratie im Besonderen ist eine sehr junge Errungenschaft der Zivilisation, die in einem halbwegs anspruchsvollen Sinne bestenfalls 250 Jahre alt ist. Und dass wir uns heute aus unterschiedlichsten Gründen, Herr Ministerpräsident, immer mal wieder gerne an die klassische Athener-Demokratie erinnern, ist sicher gut gemeint, unterschlägt aber regelmäßig den Umstand, dass das, was wir heute für Mindeststandards einer Demokratie halten, von den attischen Vorbildern Lichtjahre entfernt ist. Es hat im Übrigen auch wieder mit dem Thema direkte und indirekte, repräsentative oder plebiszitäre Demokratie zu tun. Denn das, was die Athener übrigens selber ja auch gar nicht für eine Demokratie gehalten haben, ist nochmal wieder ein Thema für sich, war in den praktischen Abläufen nur möglich um den Preis des Ausschlusses des ganz überwiegenden Teils der Bevölkerung. Alle Nicht-Freien, und das schon mal die Mehrheit der Bevölkerung, waren selbstverständlich nicht beteiligungsberechtigt. Und vorsichtshalber alle Frauen auch nicht. Sodass im Ergebnis wesentlich weniger als 10% der aktiven lebenden Bevölkerung überhaupt als Beteiligungsberechtigte in Frage kamen, was im Übrigen dann wiederum scheinbar direkt demokratische Verfahren doch sehr viel bescheidener aussehen lässt, als das in Grundsatzdebatten gelegentlich den Anschein hat. Wenn wir uns heute mit der Frage Reputation der Demokratie beschäftigen, dann gibt es einen aus meiner Sicht eine auffällige Diskrepanz. Da ist auf der einen Seite der scheinbar unwiderstehliche Siegessucht der Demokratie als eine vom Grundsatz her kaum noch anfechtbare moderne Staatsform. Das ist übrigens eine noch jüngere Entwicklung als die 250 Jahre, auf die ich gerade mal im allgemeinen Bezug genommen habe. Diese Entwicklung ist, wenn man es großzügig betrachtet, vielleicht gerade mal ein halbes Jahrhundert alt. Jedenfalls legt inzwischen beinahe jeder Staat auf diesem Globus völlig gleichgültig davon, wie er tatsächlich verfasst ist, allergrößten Wert darauf, für eine Demokratie gehalten zu werden. Mindestens weist er den Verdacht, nicht demokratisch zu sein, mit Abscheu und Empörung von sich. Ein besonders schöner Beleg ist etwa die IPU, die Internationale Parlamentarierunion, das ist ein Zusammenschluss von Parlamenten weltweit, in der gibt es inzwischen ungefähr so viele Mitgliedstaaten wie in der UNO. Nicht, weil wir inzwischen so viele seriöse Parlamente auf der Welt hätten, sondern weil kein Staat sich mehr mit dem Vorwurf konfrontieren lassen will, er habe keins. Also müssen im Notfall auch Versammlungen, die sicher keine Parlamente sind, als solche herhalten, weil es inzwischen eine so unbestreitbare Akzeptanz von Demokratie mit und ohne den ausdrücklichen Bezug der wörtlichen Übersetzung einer Volksherrschaft gibt, dass auf diese Selbstetikettierung kein Staat mehr verzichten will. Und parallel zu diesem unwiderstehlichen Siegeszug der Demokratie als Staatsordnung wachsen die Zweifel an der Tragfähigkeit dieses Systems. Und sie wachsen am stärksten da, wo die demokratischen Systeme am stabilsten sind. Die Zweifel, ob die Demokratie nun wirklich der abschließende, vorläufig abschließende Lösungsweg zur Klärung und Regelung anspruchsvoller gesellschaftlicher Fragen ist, dieser Zweifel wird ja nicht hauptsächlich in Russland und China oder Nordkorea geäußert, sondern in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Also auf genau dem Kontinent, auf dem das Konzept einer modernen Demokratie entstanden und gewachsen ist, das wir heute für den gegebenen Standard politischer Urteilsbildung halten. Wer vertritt das Volk? Ich kann zu diesem beinahe unerschöpflichen Thema natürlich jetzt nur auch ein paar hoffentlich hilfreiche Anmerkungen machen und bitte vorab um Generalabsolution, dass ich jedenfalls nicht ohne in starken Konflikt zu den jetzt mehrfach sicherlich zufällig angemahnten Redezeiten zu kommen, dass ich das Thema nicht enzyklopädisch behandeln kann, sondern exemplarisch behandeln muss. Wobei ich im Übrigen, Herr Kretschmann, doch noch eine Rückmeldung zu Ihrer Beobachtung machen muss. Es gäbe im Bundestag skurrile Regelungen. Also das halte ich natürlich für einen geradezu bösartigen Verdacht, den ich ausdrücklich zurückweisen muss. Sie haben zutreffend referiert, dass die Redezeiten von Mitgliedern des Bundesrates auf die jeweiligen Fraktionen angerechnet werden. Das hat jenseits verfassungsrechtlicher Überlegungen, die ich jetzt nicht vertiefen will, mit der Lebenserfahrung zu tun, dass das, was, wenn uns denn der Bundesrat in einzelnen Mitgliedern schon mal die seltene Ehre seiner Anwesenheit gewährt, dies beinahe ausnahmslos zur Verstärkung von Positionen dient, die ohnehin vorher vorgetragen worden sind. Ich wäre beinahe bereit, Herr Kretschmann, mit mir darüber reden zu lassen, ob man in den seltenen Fällen, wo ein Mitglied des Bundesrates was anderes vorträgt als die Fraktion, der er angehört, diese Redezeit ausnahmsweise nicht anrechnet. Ich will zurückkommen auf die Diskrepanz zwischen der allgemeinen Reputation der Demokratie als Staatsform und den unzweifelhaft gewachsenen Vorbehalten, Anwürfen, alternativen Überlegungen, die es längst auch und gerade in stabilen parlamentarischen Demokratien gibt. Und ich will zu Beginn mit zwei oder drei Missverständnissen mich auseinandersetzen, die in diesem Zusammenhang immer wieder zu beobachten sind die eine erhebliche Wirkung haben für die Behandlung der und Beantwortung der Frage, wer vertritt das Volk? Und wodurch, durch welche Verfahren oder Institutionen ist es denn noch am angemessensten vertreten? Das eine weit verbreitete Missverständnis ist die Vorstellung, es gäbe so etwas wie einen identifizierbaren Volkswillen. Den gibt es regelmäßig nicht. Das, was wir für Volkswillen erklären, ist, wenn überhaupt, das Ergebnis eines komplizierten politischen Urteilsprozesses, der auf unterschiedliche Weise stattfinden kann. Aber Sie könnten mir jetzt eigentlich per Zuruf beliebige Themen anreichen, für die sich jeweils mühelos der Nachweis führen ließe, dass es zu ihnen einen Volkswillen, schon gar einen einheitlichen Volkswillen, sicher nicht gibt. Ob ein Staat von seinen Bürgern und deren hart verdientem Einkommen Steuern erheben soll, verlassen Sie sich darauf, dazu gibt es keinen einheitlichen Volkswillen. Ob es außer Lohn- und Einkommensteuern dann auch noch Umsatzsteuern geben sollte und außer allgemeinen Umsatzsteuern so liebenswürdige Einrichtungen wie Tabaksteuern und Weinsteuern und Sektsteuern und was wir alles im Repertoire haben. Oder die Lieblingsfrage des Ministerpräsidenten, ob man nicht eine Vermögenssteuer zusätzlich braucht. Verlassen Sie sich drauf, einen Volkswillen gibt es dazu sicher nicht. Sondern es gibt in ein und demselben Volk dazu höchst unterschiedliche Positionen. Wie man mit Flüchtlingen umgehen soll und an welcher Stelle und wie lange und ob man zwischen politischen Flüchtlingen und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen erstens überhaupt unterscheiden kann und zweitens unterscheiden soll, vielleicht sogar unterscheiden muss, glauben Sie mir, einen Volkswillen gibt es dazu sicher nicht. Ob man ohne Not eine relativ gut funktionierende Währung aufgibt zugunsten einer gemeinsamen europäischen Währung, muss die Frage gar nicht weiterführen. Ob man, wenn man sie einmal eingeführt hat, Ländern, die sie auch haben und damit besonders souverän umgehen und dabei offenkundig mit dem schwierigen Verhältnis Einnahmen und Ausgaben in ein halbwegs ausgeglichenes Verhältnis zu bringen, notorisch überfordert sind. Ob man denen dabei helfen soll oder gar muss, und wenn ja, wie oft, und in welcher Höhe, dazu gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, sicher aber keinen Volkswillen. Weil das so kompliziert ist, ist die Menschheit auch irgendwann auf den famosen Einfall gekommen, die notwendige Klärung solcher Sachverhalte in einem organisierten Prozess vorzunehmen, bei dem durch möglichst gewählte Vertreter dieses diffusen Volkes Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden, die am Ende gelten, weil diese Volksvertreter durch Wahlen legitimiert sind. Das erfolgt regelmäßig durch Parlamente, die aus den geschilderten Gründen zu den jüngeren Errungenschaften unserer Zivilisation gehören. Und bei diesen Parlamenten gibt es nun auch wiederum zwei weit verbreitete Missverständnisse. Das eine weit verbreitete Missverständnis ist die Vorstellung, Demokratie sei ein Verfahren zur Vermeidung von Streit. Das ist bestenfalls gut gemeint, aber sicher nicht lebensnah. Wenn überhaupt, ist das Gegenteil richtig. Demokratie ist ein Verfahren zur geordneten Durchführung unvermeidlichen Streits. Weil Streit in einer Gesellschaft auch und gerade wegen der vorhin beispielhaft genannten regelmäßigen Auseinandersetzungen über gleiche Anliegen unvermeidlich ist, braucht eine Gesellschaft ein Verfahren, auf das sich alle verständigen, mit dem ein solcher Streit zivilisiert ausgetragen werden kann und am Ende Ergebnisse zustande kommen, die alle jedenfalls grundsätzlich akzeptieren können, selbst wenn sie das gefundene Ergebnis lieber nicht gesehen hätten. Womit sich übrigens wiederum ein zweites und ein drittes Missverständnis verbinden, nämlich die auch in Deutschland, gerade in Deutschland, weit verbreitete Vorstellung, eine demokratisch zustande gekommene Entscheidung sei ganz offenkundig die richtige Entscheidung. Mehrheiten haben sich hierzulande, übrigens nicht nur parlamentarische Mehrheiten, aber immer häufiger auch parlamentarische Mehrheiten, angewöhnt, das Vorhandensein ihrer Mehrheit für den Nachweis der Richtigkeit ihrer Auffassung auszugeben. Auch das ist gut gemeint, aber sicher nicht zutreffend. Auch hier könnte man fast sagen, wenn überhaupt, trifft eher das Gegenteil zu. Hätten die den Nachweis führen können, dass sie Recht haben, hätten weder Wahlen noch Abstimmung stattfinden müssen. Sie finden statt, weil man den Nachweis nicht führen kann, was sicher richtig oder ganz sicher falsch ist. Die logische Voraussetzung demokratischer Mehrheitsentscheidungen ist geradezu die gemeinsame Einsicht, dass niemand über Wahrheiten verfügt, aber alle über Auffassungen und Meinungen und Interessen und Anliegen. Und dass diese Auffassungen, Interessen und Anliegen prinzipiell alle legitim sind. Und weil sie sich bedauerlicherweise regelmäßig wechselseitig im Weg stehen, muss es ein Verfahren geben, mit dem entschieden wird, was denn nun gelten soll. Und das einzige Verfahren, auf das wir uns jedenfalls bislang haben verständigen können, ist zu sagen, dann soll es halt die Mehrheit entscheiden. Was die Mehrheit entscheidet, gilt. Aber es ist damit noch lange nicht richtig. Deswegen gilt es übrigens ja auch nur so lange, bis eine andere Mehrheit was anderes beschließt. Das ist dann übrigens immer noch nicht richtig. Sondern gilt dann wiederum nur bis zur nächsten denkbaren Mehrheitsentscheidung. Und das führt mich zu dem letzten, in diesem Zusammenhang jetzt, letzten Missverständnis, das gerade in gut funktionierenden Demokratien weit verbreitet ist. Und das ist das Missverständnis, der Kern der Demokratie sei das Mehrheitsprinzip. Auch das ist natürlich nicht ganz falsch, aber es ist noch weniger ganz richtig. Eine Demokratie erkennt man nicht wirklich daran, dass Mehrheiten entscheiden, sondern dass Minderheiten Rechte haben, die auch einer Mehrheit nicht zur Disposition stehen. Das ist das eigentliche Gütesiegel einer funktionierenden Demokratie. Und wenn das Letzte richtig ist, was Sie jetzt freundlicherweise durch Ihren Beifall bekräftigt haben, was übrigens auch noch nicht der Nachweis der Richtigkeit, aber doch eine willkommene Bestätigung einer offenkundig nicht ganz abwegigen Auffassung ist, dann führt uns das schon relativ nah an die Frage heran, wie Wie soll ein Volk seine eigenen Auffassungen, Anliegen zur Geltung bringen und durch wen vertreten lassen? Die Zeiten, in denen es auch mal wieder historisch betrachtet, muss man sagen, vorübergehend einen unangefochtenen Anspruch von Parlamenten gab, diese Rolle einzunehmen, sind möglicherweise vorbei. Jedenfalls lässt sich nicht übersehen, dass die Erwartungen jedenfalls neben Parlamenten auch andere Möglichkeiten der direkten Einflussnahme auch für alle geltende Entscheidungen zu nehmen, dass diese Erwartungen signifikant gestiegen sind. Übrigens insbesondere in den letzten 20, 25 Jahren. Ich selber gehöre biografisch, wenn auch auf der falschen Seite der Barrikade, zu der berühmt-berüchtigten 68er-Generation, die ja noch bis heute unter dem Verdacht steht, das sei die politisierteste junge Generation gewesen, die es in der deutschen Geschichte je gegeben habe. Auch ein schönes Thema, was ich jetzt leider nicht vertiefen kann. Aber ich erinnere mich gut, dass Fragen direkter Demokratie, partizipativer anstelle repräsentativer Demokratie, wenn überhaupt, eine extrem nachrangige Rolle gespielt haben. Es gab, wenn überhaupt, den revolutionären Impetus, Herr Kretschmann nickt, also kann es nicht ganz falsch sein, das System im Ganzen in die Luft zu jagen, aber nicht die Frage, ob man und an welcher Stelle man neben parlamentarischen Entscheidungen möglicherweise auch ein paar Plebiszite organisieren könnte. Das hat sich in der Zwischenzeit gründlich verändert und es hat sich im Übrigen nicht nur die Erwartung verändert, sondern längst auch die Realität. In den letzten 10 Jahren sind in Deutschland insgesamt mehr Bürgerinitiativen, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheide in Gang gesetzt und durchgeführt worden, als in den 50 Jahren vorher zusammengenommen. Und wir haben, wenn wir den gesamten Zeitraum jetzt seit 1946, also seit den ersten Kommunalwahlen und dann der späteren Gründung der Länder, mal als Betrachtungszeitraum nehmen, dann hat es in dieser Zeit fast 7.000 Bürgerbegehren und Ratsreferenden in Deutschland gegeben, 3.500 Bürgerentscheide auf Gemeindeebene. Und wenn man die nicht identischen, aber inzwischen in fast allen Ländern jedenfalls vorhandenen plebiszitären Gestaltungsmöglichkeiten auf der Ebene unserer Bundesländer betrachtet, dann hat es seit Dezember 2016 bis Ende vergangenen Jahres neben obligatorischen Volksentscheiden, wenn etwa in einer Verfassung steht, jede Verfassungsänderung muss durch Plebiszit bestätigt werden, oder der Zusammenschluss von Ländern muss durch Plebiszit, das muss ich in Baden-Württemberg nicht erklären, entschieden werden. Also neben solchen obligatorischen, durch die Verfassung bereits vorgesehenen direkten Volksentscheiden, hat es seit 1946 324 von Bürgerinnen und Bürgern initiierte direktdemokratische Verfahren gegeben. Das ist für den Zeitraum von 70 Jahren nicht erschütternd viel, aber es ist doch eine beachtliche Zahl, die noch eindrucksvoller wird, wenn man berücksichtigt, dass sich das nicht gleichmäßig auf diese 70 Jahre verteilt, sondern sehr stark für die jüngere Vergangenheit gilt. Bevor ich ein paar kommentierende Bemerkungen zum Glanz und Elend direktdemokratischer Verfahren mache, will ich ausdrücklich vor die Klammer setzen, dass ich diese gerade referierte Erwartung auch anderer Formen politischer Beteiligung und Einflussnahme und Entscheidungen neben parlamentarischen Entscheidungen nicht nur für zulässig halte, sondern auch durchaus für vernünftig halte. Jedenfalls so lange, wie man nicht auf den kühnen, wiederum gut gemeinten, aber lebensfremden Einfall kommt, sie könnten repräsentative Entscheidungsprozesse ersetzen. Dass sie es sicher nicht können, will ich schon mal mit einem statistischen Befund untermauern. Von den 324 Volksinitiativen unterschiedlichster Art, die es auf Länderebene gegeben hat, haben es ganze 23 zur Entscheidung gebracht. Weniger als 10%. Die große Masse der Initiativen ist irgendwo im Sande verlaufen, weil die Mindestquoren nicht erreicht wurden, die Voraussetzung für die Fortsetzung eines Verfahrens oder für das Zustandekommen einer rechtsverbindlichen Entscheidung sind. Das hat im Übrigen ja nicht nur statistischen Reiz, sondern es ist auch ein häufig unterschätztes Indiz für die Beantwortung der Frage, ob eigentlich das Partizipationsinteresse der Bürgerinnen und Bürger im Konkreten so ausgeprägt ist wie im Allgemeinen. Oder andersrum formuliert, auf die Frage, sollte es neben parlamentarischen Entscheidungen nicht auch direkt demokratische Einflussmöglichkeiten geben? Antworten selbstverständlich haushohe Mehrheiten ja. Wenn genau die gleichen, die diese Frage positiv beantwortet haben, als Wahlbürgerinnen und Wahlbürger die Möglichkeit der Beteiligung an einer solchen Entscheidung haben, reduziert sich das allgemeine Interesse signifikant. Was für mich übrigens, für mich ein hinreichendes Argument ist, jedenfalls vor der offenkundigen Versuchung zu warnen, die Erfolgsaussichten von Plebisziten durch Veränderung der Quoren zu begünstigen. Das kann ich übrigens auch demokratietheoretisch nicht ernsthaft begründen. Wenn ich die vielen strukturellen Vorzüge, die parlamentarische Urteile gegenüber Plebisziten haben und die ich vermutlich jetzt in einem Plenarsaal eines gewählten Parlaments nicht begründen muss. Wenn ich die strukturellen Vorzüge einer parlamentarisch getroffenen Entscheidung durch eine plebiszitäre Entscheidung ersetzen will, mit dem Anspruch, mindestens eine ähnliche Legitimation zu haben, dann ist nach meinem Verständnis eine mindestens 50%ige Beteiligung der Wahlberechtigten Voraussetzung für diese Mindestlegitimation. Heute nur in Parenthese ist übrigens der Jahrestag der denkwürdigen britischen Entscheidung über das Ausscheiden aus der Europäischen Union. Eine unter vielerlei Gesichtspunkten ganz sicher historische Entscheidung, sowohl für Europa wie für Großbritannien. Dass es für diese Entscheidung, was immer man ansonsten davon halten mag, keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit gab, ist schon deswegen evident, weil die Briten gar keine Verfassung haben. Dass möglicherweise nie in der britischen Geschichte, vielleicht auch in der europäischen Geschichte, jemals ein Regierungschef für ein zulässiges taktisches Kalkül einen höheren Preis gezahlt hat als David Cameron für die Begünstigung seiner Wahlaussichten, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber mindestens angemerkt haben. Und was es übrigens auch demokratietheoretisch bedeutet, dass zu dieser Frage es nachweislich der Entscheidung vom 23. Juni vergangenen Jahres eine knappe, aber ausreichende Mehrheit im Plebiszit gab, zu gehen, während im gewählten Parlament es nach allgemeiner unbestrittener Meinung eine haushohe Mehrheit gab, zu bleiben, spitzt die Frage nach der Legitimation des einen und des anderen Entscheidungszusammenhangs nochmal zu. Nun gibt es inzwischen natürlich auch ganze Regalmeter von Literatur, die sich mit den Vorzügen des einen und des anderen Entscheidungsverfahrens beschäftigen. Ich halte auch nach manchen ernüchternden Erfahrungen mit Plebisziten an meiner Grundsatzposition fest, dass ich für eine reife Demokratie durchaus die Verbindung des einen mit dem anderen für angemessen halte, allerdings nicht zu Rabattbedingungen. Aber ich muss diejenigen, die immer mal wieder glauben, die direkte, die plebiszitäre Entscheidung sei die überlegene gegenüber einer parlamentarischen Willensbildung, doch auf ein paar Punkte aufmerksam machen, die dabei mindestens sorgfältig bedacht werden müssen. Der eine Punkt ist, dass ein Parlament im Vergleich zu einer wie auch immer zusammengesetzten Volksgemeinschaft auf kommunaler oder auf Landesebene ein höheres Maß an Professionalität im Umgang mit dem Thema aufweist, als es eine solche virtuelle Volksgemeinschaft aufbringen kann, von der man übrigens auch erst nach der Entscheidung weiß, wer tatsächlich von seinem Entscheidungsrecht Gebrauch gemacht hat. Und zu keinem Zeitpunkt hat irgendjemand kontrollieren können oder auch nur kontrollieren wollen, ob er sich vor seiner Entscheidung mit dem Thema jemals befasst hat. Und wenn ja, wie gründlich? Das legt die zweite naheliegende Frage auf den Tisch. Wie ist es eigentlich mit der Kompetenz derer bestellt, die eine Frage entscheiden sollen? Und fast immer ist ja selbst bei den vermeintlich oder tatsächlich übersichtlichen Fragen, brauchen wir ein neues Rathaus, ja oder nein? Soll ein Schwimmbad geschlossen werden, ja oder nein? Soll gar, höre ich irgendwo mal, ein vorhandener Bahnhof statt überirdisch, unterirdisch angelegt werden? So. Scheinbar übersichtliche Sachverhalte, bei denen die eigentlichen Komplikationen regelmäßig erst dann auftreten, wenn die Entscheidung getroffen ist. Nun könnte man, das meine ich ganz ernst, einwenden, aber dieses Risiko gilt für parlamentarische Entscheidungen doch grundsätzlich auch. Ja, gilt es auch. Also es wäre ja albern, behaupten zu wollen, parlamentarische Entscheidungen seien immer richtig und Plebiszite immer falsch. Das ist Quatsch. Aus den beiden genannten Gründen glaube ich allerdings mit erhobenem Haupt behaupten zu können, dass das Risiko offenkundiger Fehlentscheidungen bei parlamentarischen Entscheidungen strukturell niedriger ist als bei Plebisziten. Mir kommt es aber auf einen anderen Punkt in dem Zusammenhang an, weil nun mal Entscheidungen immer richtig oder falsch sein können und man es leider erst sehr viel später genauer weiß. Die beiden wichtigen Gesichtspunkte, die für mich die Überlegenheit, die grundsätzliche Überlegenheit parlamentarischer Entscheidungen gegenüber plebiszitären Entscheidungen begründen, sind erstens, wenn denn mal eine Entscheidung getroffen ist und sich schneller oder später der Eindruck durchfrisst, dass sie wohl doch nicht gelungen war, ist die Aussicht, sie zu korrigieren, in Parlamenten um Längen größer als durch erneute Plebiszite. Ich will jetzt das britische Beispiel nicht überstrapazieren, aber dass ein Parlament, das sich zu Recht einbildet, nicht nur zu den ältesten, sondern auch stolzesten Parlamenten der Menschheitsgeschichte zu gehören, trotz einer gegenteiligen eigenen Auffassung, wie das Kaninchen auf die Schlange auf ein einmal getroffenes plebiszitäres Urteil blickt, macht deutlich, wie schwierig, um nicht zu sagen aussichtslos es ist, eine solche einmal qua Plebiszit getroffene Entscheidung zu korrigieren, selbst dann, wenn man zu dem Ergebnis kommt, das war vielleicht nicht so richtig gut durchdacht. Und der andere wesentliche Punkt, den ich für genauso bedeutend halte, ist, wer übernimmt eigentlich für Fehlentscheidungen Verantwortung? Bei parlamentarischen Entscheidungen, die auch gelegentlich falsch sein können und bei der es noch häufiger vorkommt, dass die einen meinen, sie seien falsch, während die anderen immer noch behaupten, dass sie richtig waren, ist jedenfalls identifizierbar, wer sie getroffen hat. Und wer dafür den Kopf hinzuhalten hat. Bei Plebisziten gibt es nie identifizierbare Verantwortung. Es ist nie irgendjemand für das verantwortlich, was gleichwohl rechtsverbindlich wird. Und deswegen, bei aller Aufgeschlossenheit, die ich jetzt schon zum dritten Mal zu Protokoll gebe, auch und gerade für ergänzende plebiszitäre Verfahren die Vorstellung, sie könnten parlamentarische Urteilsbildung ersetzen. Man könne im 21. Jahrhundert eine repräsentative Demokratie nun in einer aufgeklärten Gesellschaft endlich durch eine direkte Volksdemokratie ersetzen, ist ganz sicher nicht vernünftig. So, ich fürchte, jetzt habe ich meine Redezeit mindestens ausgeschöpft, sodass mir noch gerade Gelegenheit bleibt, Frau Landtagspräsidentin, Ihnen herzlich zu gratulieren, nicht nur zu diesem schönen Plenarsaal, der hoffentlich in seiner Arbeitsweise so transparent ist, wie er aussieht, sondern insbesondere zu dem Bürger- und Medienzentrum, das jetzt neu hinzukommt. Das trägt hoffentlich und ganz bestimmt dazu bei, dass das Volk, das durch diesen Landtag vertreten wird, nicht nur mit der Arbeitsweise dieses Parlaments so eng wie möglich vertraut gemacht wird, sondern auch in einer möglichst modernen, lebensnahen, unkomplizierten Weise an den Urteilsprozessen teilnehmen und gelegentlich mitwirken kann, die in diesem Land getroffen werden. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für die Einladung und alles Gute.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin mir ganz sicher, nach diesem wunderbaren, tiefgründigen Vortrag von Herrn Professor Lammert geben Sie mir recht, dass es wichtig war, ihn hierher nochmal zur Einweihung, ich weiß, Sie sind oft hier, aber hierher gerade ins Landtag zu bringen. Es gäbe unglaublich viel, aber das können wir auch im Foyer diskutieren. Ich fand es einfach unglaublich spannend und wichtig. Deshalb war es mir auch wichtig, dass Sie hier im Parlament reden. Und es sind ja wirklich viele Parlamentarier und Parlamentarierinnen da. Im Umgang untereinander, wer hat die Wahrheit gepachtet, nämlich keiner von uns. Was ist das Wesen der Demokratie? Wie gehen Mehrheiten mit Minderheiten und so weiter um? Und was ich für mich persönlich aus diesem heutigen Abend, aus Ihrem Vortrag vor allem rausnehme, ist nochmal die Legitimation der direkten Demokratie bzw. der repräsentativen Demokratie. Und ich fand, ich habe wirklich viel mitgenommen, aber vor allem Ihre letzten zwei Punkte in diesem Bereich, nämlich die Korrektur der Entscheidung, dass die in einer repräsentativen Demokratie deutlich einfach sind, wenn man sie gemerkt hat und ab und an passiert es. Und wir übernehmen dann auch die Verantwortung. Ich glaube, das sind wirklich zwei Punkte, worüber es sich lohnt, darüber nachzudenken. Und dass wir natürlich Ergänzungen brauchen, aber vor allem die repräsentative Demokratie und dass es wichtig ist. Und auch im letzten Satz vielleicht noch dazu, auch da stimme ich Ihnen voll zu. Wir in Deutschland, ich finde, wir haben sogar die beste Verfassung der Welt. Und wer motzt am meisten? Wir Deutschen. So viel zu unserer Kultur. Und wir haben ein kleines Geschenk für Sie. Das sind natürlich Köstlichkeiten allerlei aus Baden-Württemberg und Sie können es, viele wissen es vielleicht gar nicht, aber wir haben sogar eine Brauerei, die zum Landesbetrieb gehört. Frau Sitzmann ist ja auch da als Finanzministerin und quasi Herrin der Brauerei und dieses Verbund. Diese Brauerei produziert sogar Whisky. Also in diesem Land gibt es nicht nur gute Autos, Innovation und Kreativität in der Automobil- und Maschinenbranche, sondern auch in der Esskultur. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute einen Grund zum Feiern und haben natürlich bei so einer Feierlichkeit gilt es auch manchen oder vielen Menschen zu danken, die einen Beitrag dazu geleistet haben. Ich danke vor allem an erster Stelle den politischen Entscheidungsträgern, die die Sanierung des Landtags und den Bau des Bürger- und Medienzentrums vorangetrieben haben. Das sind zum einen der heutige Minister Wolf, der zum Zeitpunkt des Baubeschlusses Landtagspräsident war, sowie sein Nachfolger und der heutige Vizepräsident des Landtags, Herr Klenk. Dir, lieber Wilfried, danke ich persönlich auch für die wunderbare Zusammenarbeit, und zwar nicht nur in Bauarbeiten, sondern wir haben eine Menge zu tun und es ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Ganz herzlichen Dank dafür. Mein Dank gilt auch der Vizepräsidentin und dem Vizepräsidenten der vorangegangenen Wahlperiode, nämlich Frau Lösch und Herr Drechsler, denn die waren beide im Präsidium und haben sich für diese Entscheidung stark gemacht und die Ausgestaltung begleitet und vorangebracht. Auch Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön. Solches Großprojekt funktioniert nur als Mannschaftsleistung. In diesem Fall klappte es ganz besonders. Die Bauarbeiten blieben im Zeit- und Kostenrahmen. Das freut eine Bauherrin immer. Und wenn die Bauherrin die Finanzministerin ist, ist die Freude noch viel größer. Und vor allem, wenn man weiß, wie hart die Frau Ministerin auch verhandelt und wie hart sie ist, dann weiß man, dass diese Freude wirklich groß ist. Ich begrüße zum einen natürlich unsere Finanzministerin Frau Edith Sitzmann und danke ihr und ihrer Mannschaft ganz herzlich, dass das so wunderbar geklappt hat. Vielen Dank. In diesen Dank schließe ich auch Ihren Vorgänger, Herrn Dr. Schmidt, ein, aus der letzten Periode vorangegangenen. Und natürlich darf ich als Landtagsspitze auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung nicht vergessen. Die haben wesentlich auch dazu beigetragen. Und ich finde, das stärkt auch unseren Parlamentarismus. Ich muss ganz ehrlich sagen, als normale Abgeordnete in der letzten Legislatur, da hat man relativ wenig mitgekriegt, was so die Landtagsverwaltung macht. Es hat halt immer funktioniert. Und jetzt, wo ich an der Spitze stehe, weiß ich, was für einen engagierten und wunderbaren Job sie machen. Ohne sie könnte dieser Parlamentsbetrieb nicht laufen. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Ich danke natürlich auch der Stadt Stuttgart als Genehmigungsbehörde. Es war ja zwischendurch nicht immer einfach, aber das Ergebnis ist sowohl für die Stadt als auch für das Land mehr als gut und wir können beide sehr froh sein über das heutige Ergebnis. Das werden Sie nachher sehen. Ganz herzlichen Dank. Und ich danke natürlich allen beteiligten Baufirmen und ihren Beschäftigten. Ein ganz besonderer Dank gilt den beiden Architekturbüros, nämlich Stabarchitekten sowie Henning Glasen Architekten. Und man muss sich hier vorstellen, wir durften ja nicht oberirdisch bauen, was seine gute Gründe hat. Dann musste man unter die Erde, ähnlich wie ein Bahnhof. Und beim ersten Mal dachte ich, oh Gott, wir immer unter der Erde. Und wenn man sich das heute anschaut, es ist wunderbar geworden. Insofern hat die Stadt und das Land die richtige Entscheidung getroffen. Meine Damen und Herren, als Politik weisen wir die Richtung bei einem solchen Projekt. Wir müssen festlegen, wohin die Reise gehen soll. Auf dem Weg sind wir gut beraten, uns beraten zu lassen. Im Zusammenspiel mit Architekten gilt das in besonderem Maße. Die Übersetzung politischer Vorstellungen von Bürgernähe in Räumlichkeiten, Ausstattungen und Umfeldbeziehungen ist eine Kunst, zumal bei einem denkmalgeschützten Ensemble. Wir freuen uns über Ihre Einblicke in diese Kunst. Herr Schmidt von Stabarchitekten und Herr Frosch von Henning Glasen Architekten treten jetzt in den Dialog mit der Bauherrin, unserer Finanzministerin Edith Sitzmann, einer ausgebildeten Kunsthistorikerin. Eine spannende Runde, moderiert vom Landtagsdirektor Berthold Fritz. Lieber Berthold, wo sitzt du da? Du hast das Wort. Vielen Dank.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt von den Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie und von den wundervollen Klängen in diesem Raum zu den Herausforderungen von Bauvorhaben, zu deren Entwürfen, Planungen und eben auch der konkreten Realisierung. Dazu darf ich ganz herzlich zu mir bitten, Frau Finanzministerin Edith Sitzmann, herzlich willkommen. Herrn Thomas Schmidt von Stabarchitekten, ganz herzlich willkommen, Herr Schmidt. Und Herrn Werner Frosch von Henning Larsen GmbH Architekten, die das Bürger- und Medienzentrum gemacht haben. Herzlich willkommen. Ich möchte die Runde beginnen mit einer Frage an Sie, Frau Finanzministerin. Was kann denn so ein Gebäude eigentlich für den Parlamentarismus mit sich bringen? Wie kann so ein Gebäude, solche Bauwerke, wie können die den Parlamentarismus unterstützen?
Ja, Sie sind das Symbol. Hier findet alles statt. Hier werden die Gesetze beraten und entschieden. Hier wird gerungen um Lösungen, auch den Landeshaushalt wird hier drin gerungen und deshalb denke ich, ist es natürlich zum einen wichtig für all diejenigen, die hier als Parlamentarier sind, aber natürlich auch besonders, dass wir die Möglichkeit haben, die Öffentlichkeit, Besucherinnen, Besucher, aber auch Pressevertreter hier auch im Landtag zu haben und finde, wenn man sich heute den Plenarsaal ansieht oder spürt, wie die Atmosphäre ist und sich erinnert, wie es vorher war, da merkt man, wir sind hier wirklich richtig, richtig weit vorangekommen. Und ich kann es mir fast nicht mehr vorstellen, wie es war, als hier alles noch mit Holz zu war und als es kein Tageslicht gegeben hat. Das Gebäude fand ich schon immer schön, aber für die, die hier oft 2 Tage am Stück getagt haben, von morgens bis abends, war es durchaus etwas schwierig, von der Außenwelt nichts mitzukriegen. Deshalb finde ich gerade die Transparenz und auch das Tageslicht, das ist einfach super toll geworden.
Gibt es weitere Elemente, Frau Sitzmann, die Sie als Finanzministerin, aber auch als langjährige Abgeordnete einfach besonders wichtig finden bei diesen beiden Vorhaben, Sanierung Haus des Landtags und Neubau Bürger- und Medienzentrum? Sie haben ja gerade schon das Licht genannt. Gibt es da noch weitere Aspekte, die Sie ganz wichtig finden?
Ja, also ich bin jetzt nicht so lange im Landtag wie Ministerpräsident Kretschmann. Bei mir sind es erst 15 Jahre, aber es ist auch schon eine lange Zeit. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass da, wo Leute arbeiten und tagen, dass man da auch gut zusammenarbeiten und tagen kann. Das heißt, dass man Luft hat zum Atmen, vernünftige Belüftung, dass man nicht eng zusammensitzt, sondern auch gut Platz hat. Für die Medienvertreter war das auch eine echte Herausforderung, wie es eben vorher war. Also ich glaube, all das sind Rahmenbedingungen des Gebäudes, aber auch der Technik, die das ganz entscheidend machen, dass man auch gut zusammen diskutieren und zu Ergebnissen kommen kann. Und deshalb sind Gebäude sehr, sehr wichtig.
Dankeschön. Herr Schmidt, als allererstes darf ich Ihnen gratulieren. Am kommenden Montag werden Sie aus den Händen der Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks eine Auszeichnung erhalten, nämlich eine Auszeichnung vom Deutschen Architekturpreis. 2017, eine der wenigen Auszeichnungen, hat dieses Projekt hier gewonnen. Dazu schon heute ganz herzlichen Glückwunsch. Wir sind nun seit einer guten Stunde hier im Plenarsaal, dem Herzstück des Hauses des Landtags. Sagen Sie doch bitte mal aus Ihrer Sicht, was war für Sie wichtig, als Sie die Aufgabe bekommen haben, hier diesen Plenarsaal, hier dieses Haus neu zu planen?
Also als ich das erste Mal hier in dem Gebäude war, war ich völlig erschlagen ob der Schönheit dieses Hauses. Und das große Problem, wie kann man das Haus so umbauen, dass es hinterher noch genauso schön ist, wie es vorher war. Und zum anderen war auch völlig klar, wie Frau Sitzmann es gerade gesagt hat, für mich völlig unvorstellbar, wie man hier in dem Raum 2 Tage hintereinander, oft sehr lange, tagen konnte. Der Raum war wirklich sehr schwierig. Der war zwar schön gestaltet, handwerklich hervorragend, auch gut designt. Und es war natürlich auch jammerschade, die Vorstellung, dass man dieses gute Handwerk und dieses gute Design entfernen muss, zerstören muss. Aber der Wunsch, den Saal umzubauen, Licht reinzuholen und einen Außenbezug herzustellen, ich habe mich gefragt, wie sie es 50 Jahre lang ausgehalten haben. Und das war für uns natürlich der Ansporn, uns was zu überlegen, was natürlich für die Nutzung, vor allem wenn man sich die anderen neuen Länderparlamente im Osten anschaut oder den Bundestag, dann ist völlig klar, anders will man eigentlich nicht tagen als Landtag oder als Parlament. Und auch die Wirkung nach außen, also in die Öffentlichkeit, ist, denke ich, mit dem Benischbau in Bonn, mit dem Plenarsaal, der leider nie so richtig in Betrieb genommen wurde, weil dann ja die Wende kam und dann der Bundestag nach Berlin umgezogen ist. Das ist auch ein sehr schöner Saal und dann versteht man die Begehrlichkeit, dass man so einen Raum haben möchte für eine parlamentarisch-demokratische Diskussion, Debatte. Und eben den Bezug nach außen, dass man halt sieht, ob es draußen regnet oder die Sonne scheint. Und damit man auch nicht einschläft. Also ich würde, die Vitalität des Tageslichts ist so wichtig für die Befindlichkeit und für das Wachsein und für das Denken und Empfinden. Deswegen, also ich weiß nicht, so schlimm war die Politik, glaube ich, nicht in Baden-Württemberg in den vergangenen 50 Jahren, aber sie hätte bei den Zuständen auch schlimm sein können, muss man sagen. Und man hätte es verstanden. Also muss man echt sagen. Und das ist jetzt hier wirklich eine wahnsinnige Veränderung. Und es freut uns auch sehr, weil es war uns auch ein Anliegen, als wir den Saal gesehen haben. Aber die Herausforderung war natürlich trotzdem, den Saal so zu gestalten, dass er an den alten Saal erinnert. Deswegen haben wir auch eine ähnliche Gestaltung vorgenommen wie im alten Saal mit der horizontalen Holzverkleidung in Form von Brettern. Und in der Decke ist auch noch eine Erinnerung an die alte Decke da, in dem eben die Teilung in der Decke im Prinzip genauso gemacht wurde, wie sie bei der Holzdecke war. Aber jetzt eben mit einem Kunststoffmaterial, mit einem Transluzenten und mit dem direkten Ausblick nach draußen. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere... Die meisten werden es kennen, aber die vielleicht das erste Mal sind also die runden Löcher, die man hier sieht, da kann man in den Himmel schauen.
Vielleicht, das war uns vielleicht auch sagen wichtig. Sie noch einen Satz, warum das eigentlich Kunststoff ist da oben an der Decke. Die Frage kommt nämlich häufig von Besucherinnen und Besuchern. Und vielleicht sagen Sie auch noch bitte einen Satz zu dem Lichtkonzept als solchem, weil das war ja am Anfang nicht so richtig klar, wie kriegt man eigentlich Licht hier rein?
Also Kunststoff ist es deswegen, weil das Problem ist, die Decke ist von unten zu revisionieren. Das heißt, da oben drin sind natürlich sehr viele technische Bestandteile, hauptsächlich das Kunstlicht, aber auch Umluftkühlgeräte, die im Sommer den Deckenhohlraum kühlen, weil sonst würde das zu warm strahlen und man würde den Raum nicht genügend runtergekühlt bekommen, was eben auch nicht gut wäre, jetzt um hier tagen zu können. Also die Kühle im Sommer ist halt sehr wichtig. Und dadurch, dass es voll revisionierbar ist und diese Elemente sehr groß sind, das wäre in Glas aus Gewichtsgründen nicht möglich, weil diese Platten sind schon sehr schwer aus Kunststoff mit 2,5 Zentimeter Durchmesser und wenn die aus Glas wären, dann könnte die keiner handeln, weil die sind alle abklappbar, damit man mit Gerüsten, die man hier aufstellen kann, da gibt es einen Plan, einen Revisionsplan, wo man, wenn man ein bestimmtes Bauteil an der Decke ran möchte, gibt es einen Plan, an welcher Stelle das Gerüst aufgebaut werden muss, damit man an die spezielle Platte rankommt und dann an den Deckenhohlraum kommt. Und das Lichtkonzept an sich, also für uns war es auch sehr wichtig, weil die fünfte Fassade, das Dach, die Aufsicht auf das Dach ist sehr wichtig in Stuttgart, weil wir sind hier in der Kessellage und man kann von überall hier aufs Dach drauf schauen. Und das Dach vom Landtag war aufgrund der Tatsache, dass es kein Oberlicht gab, eine sehr ruhige Fläche, wunderschönes Dach. Und uns war es wichtig, dass der Einbau des Außenbezugs der Oberlichter dieses Bild nicht stört. Und deswegen und auch die prinzipielle Konstruktion, die statische Konstruktion des Daches nicht stört. Und deswegen haben wir runde Löcher reingeschnitten. Jetzt mal abstrakt gesagt, statisch gesehen. Runde Löcher reingeschnitten, über die das Licht reinkommt. Und die Verglasungen dieser runden Löcher sind bündig mit der neuen Dachhaut, sodass da nichts raussteht und dass das Bild des Daches ähnlich ist, wie es vorher war. Und es war auch in enger Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege und auch der unteren Denkmalpflege in der Stadt Stuttgart auch ein wichtiges Anliegen, dass dieses Dach auch so gestaltet wird.
Okay, vielen Dank. Herr Frosch, Sie haben, glaube ich, in doppelter Weise eine besondere Herausforderung. Zum einen durften Sie einen Anbau machen, sage ich mal. Das ist ja immer eine besondere Herausforderung, da besteht was und dann kommt was hinzu. Und jetzt dürfen Sie über einen Raum reden, den viele von uns noch gar nicht gesehen haben, wo wir nachher hingehen. Was war denn die architektonische Leitidee für das Gebäude, was wir nachher alle sehen werden?
Also als erstes möchte ich gerne sagen, dass wir alle sehr stolz sind und mein Team und ich wirklich uns freuen, dass wir jetzt dieses Gebäude eröffnen können. Jetzt ist unsere Arbeit sozusagen getan, jetzt sind Sie dran, das zu bespielen, zu nutzen. Wir haben uns als architektonische Leitidee schon erstmal so mit dem Dialektik herausgefordert gefühlt. Wir wollen ein Besucherzentrum machen, das einladend wirken soll, aber das man eigentlich gar nicht sehen darf, weil es sich in den bestehenden Denkmalschutz des Gartens integrieren soll, möglichst nicht auffallen soll. Eigentlich was gegen unser Ego als Architekten spricht. Wir wollen ja gerne unsere Architektur gerne zeigen. Was es dann geworden ist, ist, dass es ein Raum ist oder dass es Räume gibt, die zur Kommunikation zwischen dem parlamentarischen Demokratismus und der Demokratie und der Bevölkerung gelten soll. Und da ist das Sinnbild dieser Agora gekommen, dass wir also einen Raum schaffen, einen Außenraum schaffen, der hinunterführt in das Foyer, in die Veranstaltungsräume und somit sozusagen den Übergang zwischen der Öffentlichkeit und dem Landtag schafft. Dass man natürlich diese Herausforderungen auch hat, an ein Gebäude anzubauen, ist ganz klar. Aber ich glaube, die Spannung war sowohl das Anbauen an dieses ehrwürdige Haus, als auch innerhalb dieses Ensembles des Schlossgartens.
Frau Sitzmann, Sie möchten auch gern was zur Architektur sagen, vielleicht zur Architektur. Wie kann Architektur auch Demokratie sozusagen zum Ausdruck bringen?
Also ich denke, erstmal wird ja jetzt schon ein bisschen deutlich, wie hochkomplex das ist. Und diesen Debatten, die ja in jeder Präsidiumssitzung wurde das Bauvorhaben Landtag und Bürger- und Medienzentrum über Jahre besprochen und diskutiert und begleitet. Und also das zeigt, das war wirklich ein großes Projekt, wo wirklich von allen Seiten viel Hirnschmalz reingekommen ist. Und dass es jetzt so schön geworden ist, ist natürlich besonders toll. Aber dem gingen auch lange Debatten voraus. Wie kann das denn überhaupt gehen? Kriegen wir dieses wunderbare, denkmalgeschützte Gebäude in einen Zustand, der dem Brandschutz gerecht wird, der energetisch passt, der technisch aufgerüstet werden kann, wo wir zusätzliche Raumbedarfe befriedigen kann? Also diese Debatten gab es vorher viele Jahre und ich glaube, Winfried Kretschmann als Fraktionsvorsitzender hat die auch schon jahrelang geführt und ich bin sehr froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, den Landtag wirklich zu sanieren, ihn weiter als Gebäude zu benutzen. Und ich finde, am schönsten ist das Gebäude, wenn bei Dunkelheit das Gebäude von innen noch beleuchtet ist. Und da sieht man schon, also es ist transparent, es ist offen, es ist klar. Und im Zentrum des Gebäudes jetzt der Plenarsaal, der jetzt einfach mehr Transparenz, mehr Öffnung bringt und hoffentlich auch viel mehr Möglichkeiten für Besuchergruppen, dass die Landtagsverwaltung niemanden mehr absagen muss, sondern alle kommen können und vor allem auch ganz viele jetzt neugierig sind, hier den Landtag und das neue Bürger- und Medienzentrum auch kennenzulernen. Und übrigens gibt es auch Kunst im Landtag und eine schöne Broschüre drüber von der Landtagsverwaltung und ich finde das auch sehr interessant und mein Lieblingskunstwerk ist die Installation von Robert Schad im Tunnel vom Haus des Landtags rüber in das Haus der Abgeordneten. Normalerweise sind Tunnel nicht immer so beliebte Aufenthalts- oder Orte der Fortbewegung, denn ob Sonnenschein und Sterngefunkel im Tunnel bleibt es immer dunkel. Aber Robert Schad hat es damals eben mit dieser Installation, finde ich, geschafft, diesen Tunnel einfach wunderbar zu gestalten. Ist noch ein Freiburger Künstler, also aus meinem Wahlkreis. Und es heißt der Stuttgarter Weg und es ist auch immer so ein bisschen persönlicher Bezug für mich.
Dankeschön. Ich würde gerne eine kurze Schlussrunde einläuten und zwar Ihren Wunsch für diese Gebäude. Würde ich gern hören. Fangen Sie an, Herr Frosch.
Also unser größter Wunsch ist, dass das Gebäude, wie wir es so erdacht haben und wie es geplant ist und wie es dasteht, über die nächsten Jahre, Jahrzehnte so funktioniert und sich so entwickeln kann, dass es immer wieder ein einladendes Besuchs- und Medienzentrum wird, dass die Leute sich dort treffen werden, dass dort Politik vermittelt werden kann und es diesen Sinn für lange Zeit erfüllen wird.
Dankeschön.
Mein Wunsch ähnlich. Und die Gelegenheit nehme ich wahr, um der Denkmalpflege auch ein bisschen zu widersprechen, weil das war eben die große Frage. Der Landtag hat ja immer wieder überlegt, einen Neubau auch zu erstellen, weil das Haus hier zu klein ist, weil es ungenügende Bedingungen sind. Und wir als Architekten sagen immer, das Beste für ein Haus ist, dass es weiterhin diese Nutzung trägt, für die es auch gebaut wurde. Weswegen wir den Wunsch nach Veränderung hier im Haus sehr gut verstehen als Architekten. Und das Beste, was einem Denkmal passieren kann, ist, dass es von der Institution, von den Personen genutzt wird, die es ursprünglich gebaut haben. Es wäre schlimm, aus unserer Sicht als Architekten, wenn es zu einem Museum verkommen wäre, weswegen wir, auch wenn wir natürlich mit, da schlagen zwei Herzen in einer Brust, die Qualität, die das Haus hatte vorher, da ist einiges verloren gegangen, eben der Saal, aber ich finde es total wichtig, dass die nächsten 50 Jahre hier der Landtag Baden-Württemberg tagt, in diesem wunderschönen Gebäude.
Frau Ministerin, ungefähr 70 Millionen wurden für beide Bauvorhaben investiert. Ihr Wunsch, was mit diesen 70 Millionen passiert?
Naja, was passiert ist, das können wir jetzt alle hier sehen und ich denke, das Ergebnis ist wirklich sehr gut und ich wünsche mir einfach, dass hier in diesem Plenarsaal wir eine gute parlamentarische Debattenkultur pflegen, um die bestmöglichen Entscheidungen ringen und möglichst viele Menschen auch daran teilhaben können, indem sie hier auch den Landtag besuchen oder es sonst mitverfolgen. Ich glaube, dafür haben wir jetzt eine gute Umgebung und es wäre schön, wenn das so stattfindet.
Ganz herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie drei für diese Runde. Wir hören jetzt nochmals Christoph Beck am Saxophon und dann, wenn wir dieses Stück gehört haben, dürfen wir miteinander den Weg suchen und finden rüber ins Bürger- und Medienzentrum, rüber und runter ins Bürger- und Medienzentrum und dort sind Sie alle sehr herzlich zum Stehempfang eingeladen. Vielen Dank. Ja.